Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Michael Blumenroth über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute sprechen wir am Anfang über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Das zweite Jahr in Folge negatives Wachstum und trotzdem ist die Arbeitslosenquote auf einem recht niedrigen Niveau geblieben. Was bedeutet das für uns jetzt und zukünftig? Das zweite große Thema im heutigen Podcast ist natürlich die Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident. Wird er seine Strafzölle umsetzen? Was bedeutet das für die Wirtschaft in Deutschland, in Europa, aber auch für die amerikanische Inflation? Und zu guter Letzt gucken wir nochmal Richtung Großbritannien. Wie wird die Bank of England zukünftig ihre Zinspolitik gestalten? Ja, heute, lieber Michael, fangen wir an mit einer ganz großen Überraschung, nämlich mit Deutschland. Wir schwanken nachher Richtung USA rüber, aber lass uns die ersten paar Minuten mal nochmal auf die deutsche Wirtschaft angucken. Erwartungsgemäß ist die deutsche Wirtschaftsleistung 2024 um 0,2% gesunken im Gegensatz zu 2023. Damit ist schon das zweite Jahr in Folge, in dem wir einen Rückgang erlebt haben. Es ist eigentlich erstaunlich aus meiner Sicht, aber du wirst wahrscheinlich gleich sagen, ist es nicht, dass der Arbeitsmarkt sich trotzdem relativ gut gehalten hat. Ich meine, wir hatten Ende 2024 knapp 180.000 Arbeitslose mehr als 2023. Das bei einer schrumpfenden Wirtschaft ist schon mal so ein bisschen erstaunlich. Die Arbeitslosenquote bei rund 6% auf längere Sicht immer noch auf einem sehr niedrigen oder vergleichsweise niedrigen Niveau. Wenn man uns ein bisschen anguckt, die Löhne im letzten Jahr sind gestiegen. Der private Konsum, der ja wirklich viel ausmacht in der deutschen Wirtschaftsleistung, ungefähr 50%, ist aber nicht angezogen, trotz steigender Löhne. Und jetzt stehen wir vor Neuwahlen im nächsten Monat. Also doch relativ viel Bewegung, viele interessante Punkte. Ein bisschen für mich so die Frage, welche Aspekte sollte denn aus deiner Sicht eine neue Regierung gerade im Fokus auf die Wirtschaftspolitik beachten? Und wo siehst du die größten Risiken beim Ausgang der Wahl auf die deutsche Wirtschaft?
Ja, es gibt da eigentlich eine ganze Menge an Punkten, die eine neue Regierung vornehmen könnte. Wir wissen ja noch nicht genau, was kommt, aber ja, die Umfragen lehnen sich in eine bestimmte Richtung hin. Wir haben einmal, du hast es erwähnt, warum zieht der private Konsum nicht richtig an? War dieser Punkt? Ich glaube, das liegt damit oder das hängt daran, dass oder hängt es damit zusammen, dass die Meldungen, die in letzter Zeit aus der Wirtschaft kamen, gerade jetzt, Namen muss man nicht nennen, aber aus dem Automobilsektor, gerade aus dem Industriebereich, dass die ja eher sehr, sehr skeptisch waren, also was das Thema Personalentlassungen und Ähnliches angeht und Umsatzzahlen, die zurückgehen. Und in so einem Umfeld ist natürlich, selbst wenn der Verbraucher ein höheres Einkommen, ein höheres Realeinkommen zur Verfügung hat, dann macht er sich natürlich dann schon Gedanken, wie kann es dann in Zukunft weitergehen. Und das ist auch dann der Anlass dafür gewesen, dass die Sparquote im letzten Jahr dann doch ein ganz Stück angestiegen ist. Also das Geld wird nicht vorher konsumiert. Ich mache das ganz gerne, bei mir geht das meiste schnell wieder raus, was auf dem Konto landet. Aber ich glaube, so die Masse eigentlich, das ist, wir Deutschen sagt mal, ein bisschen vorsichtig zu sein. Und das ist dann, Angst sparen ist der falsche Eindruck. Aber auch unsere Kollegen, Robin Winkler hat ja, glaube ich, auch mal eine Studie darüber gemacht und das eindeutig dann darauf, der mangelnde oder der ausbleibende Konsum, der Konsumaufschwung wäre eindeutig darauf zurückzuführen, dass man eher die Sparquote erhöht, weil man sich über die Zukunft unsicher ist. Vielleicht wird es ja nach der Wahl anders, mal gucken. Einmal so zum privaten Konsum. Die Arbeitslosenquote geht nicht weiter zurück. Ich glaube, das ist so der Beginn des demografischen Problems, was ja jetzt in den nächsten 10 Jahren wie so eine Welle auf uns zu reitet, der demografische Wandel. Wir haben ja jetzt dann doch schon die geburtenstarken Jahrgänge kommen so allmählich. In den nächsten 6, 7 Jahre kommen dann die allergeburtenstärksten und das bedeutet, dass viele schon in welche Vorruhestandsregelungen oder früher in Rente gehen oder Rente mit 63 gibt es ja, 63 ist falsch, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, früher als mit dem derzeitigen Rentenalter in Rente zu gehen. Das wird von vielen offensichtlich genutzt, auch von gerade den Firmen, die wir eben erwähnt haben, die dann Arbeitnehmer, die dann jetzt dem Strukturwandel oder Ähnlichem zum Opfer fallen, dass die dann halt über solche Verrentungsprogramme dann halt ihre neue Bestimmung finden, dass die dann also aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Das ist halt also demografischer Wandel ist natürlich ein Problem. Dann kommen wir auch gleich dann zur Wahl rüber. Es ist eines der Probleme, die die Regierung dringend angehen muss, ist die Fachkräfte, die uns fehlen in jeder Form, ob es dann nun Ingenieure sind, ob es im Pflege-Gesundheitsbereich oder Ähnlichem ist. Also man muss tatsächlich dafür sorgen, dass wir Migration in die Arbeit hineinbekommen. Etwas, was die Regierung sicherlich anpacken muss, was die alte Regierung versucht hat anzupacken, aber was noch nicht so richtig gefruchtet hat. Aber ich denke, gerade aus Unternehmenssicht sind dann eine ganze Menge mehr an Hausaufgaben, die eine neue Regierung machen muss. Also Standard ist ja immer die Regulierung. Immer wenn ich mit Kunden aus dem Firmenkundenbereich spreche und aus Unternehmen, das ist immer eine der ersten Klagen, die kommt, ist die Regulierung. Und dann werden Beispiele gebracht mit Lastwagen voller Papier, die ausgefüllt werden müssen, also Digitalisierung hin und her. In anderen Ländern scheint das besser zu klappen. Also hier, was ich zum Beispiel persönlich jetzt ganz gut fand im letzten Jahr, ist dieses E-Rezept auf die Karte, dann ruft man an und geht damit zur Apotheke und fertig ist. Das ist halt die Frage, warum geht sowas nicht in anderen Bereichen? Muss dringend Digitalisierung ist ein großes Thema. Das ist ja auch wenn man sich USA die Großfirmen anschaut, die Aktienmärkte dominieren, das sind ja alles Technologiefirmen oder zum größten Teil. Digitalisierung, Deregulierung und dann kommt natürlich auch das Thema irgendwann Wirtschaftshilfen, Unternehmenssteuern, die sind ja im Vergleich immer noch sehr hoch. Du hast schon erwähnt, wir kommen nachher nochmal Richtung USA sicherlich herüber. Da können die Unternehmenssteuern weiter gesenkt werden, was bedeutet, der Vorteil der USA, der komparative Vorteil gegenüber Deutschland wird weiter wachsen. Und da muss sich dann, dass sich dann die neue Regierung auf mittlere Sicht was einfallen lassen, dass man die Firmen incentiviert, dass man auch gerade so Investitionen, Innovationen fördert. Das wird auch immer sehr gerne ins Schaufenster gestellt, aber so richtig umgesetzt wurde das bis jetzt noch nicht. Und das ist einer der Gründe dafür, dass wir in Deutschland im Wirtschaftswachstum hinterhergehen. Jetzt auch für 2025 hat der Internationale Währungsfonds gerade in neuen Prognosen rausgegeben. Und da ist Deutschland mit einem Wachstum von 0,3%. Also immerhin schreiben sie uns zu, dass wir da wachsen können. Aber wir sind da Schlusslicht. Das ist natürlich ein trauriges Bild. Hoffen wir mal, dass sich jetzt was ändert. Ich glaube, die Botschaft ist bei allen Parteien angekommen, dass die Wirtschaft im Fokus stehen muss in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren insbesondere.
Ja, du hast ja gerade das Thema USA und ich wollte eigentlich den Spannungsbogen noch ein bisschen aufbauen, aber auch schon mal angesprochen, wenn wir jetzt mal auf Europa gucken, Wirtschaftsleistung, Wirtschaftswachstum in Europa im letzten Jahr 0,7%, also deutlich mehr als das, was wir in Deutschland gesehen haben, aber natürlich auch deutlich weniger als was die US-Wirtschaft mit 2,8% verzeichnet hat. So, heute kommt Donald Trump wieder ins Amt. Und hat ja natürlich auch schon, Strafzölle angekündigt. Setzt natürlich ganz gezielt auf strukturelle Wettbewerbsprobleme in der EU drauf. Wenn wir jetzt das sehen, die Ankündigung der Strafzölle, dass unsere Wirtschaftsleistung in Europa, auch in Deutschland, ja doch sehr hinterherhängt zu dem, was in den USA der Fall ist. Was muss aus deiner Sicht in Europa, was muss die EZB machen, um vielleicht diesen Negativfaktor wieder was auszugleichen, aber ein bisschen abdämpfen zu können?
Ja, ist eine gute Frage, Sebastian. Die EZB, ja, das ist für mich so ein kleines Problem. EZB, der einzige Auftrag eigentlich der EZB, so laut Statuten, ist ja, dass sie die Inflation oder dass sie halt die Inflationsentwicklung so moderieren soll, dass das Inflationsziel erreicht wird. Jetzt haben wir in den letzten Monaten wieder steigende Inflationsraten gesehen, die zum großen Teil auf wegfallende Basiseffekte zurückzuführen sind. Also wir hatten dann gerade im Energiebereich sind die Preise höher gewesen als im letzten Jahr um diese Zeit. Das könnte sich jetzt im Frühjahr wieder abmildern, aber man hat jetzt seit Jahresbeginn ja gesehen, auch gerade Öl und Erdgas sind deutlich gestiegen, was auch mit dem kalten Winter hier zusammenhängt. Aber auch mit, gerade im Öl, denke ich, sind viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt worden. Da waren offensichtlich große Schrottpositionen im Spiel. Also wir haben das Potenzial, dass die Inflation wieder anziehen könnte. Wir haben auch eine recht hohe Kerninflation und Dienstleistungsinflation insbesondere. Da haben wir, was du am Anfang gesagt hast, zu Recht die Lohnerhöhungen, die werden dann gerade von Dienstleistungsunternehmen, wo immer möglich, dann natürlich auch in die Preise umgesetzt, umgeschlagen. Die Preise erhöhen sich weiter. Und ja, wir haben auch jetzt wieder einige Verhandlungen, gerade öffentlicher Dienst, da gehen die Gewerkschaften ja mit sehr hohen Forderungen rein. Es kann also sein, dass das so eine Spirale ist, die jetzt noch ein bisschen weiter sich aufbaut, Lohn-Preisspirale, und da muss die EZB ein bisschen aufpassen. Ich kann mir zuerst auch Stimmen von einigen EZB-Mitgliedern, von der Frau Schnabel, die sagte, wir müssen da vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu Werke gehen, als die Märkte das momentan einpreisen. Aber im Großen und Ganzen, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wie die EZB die Zinsen mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit wieder senken, weiter senken. Wir sind ja momentan Einlagenzinssatz bei 3,0%. Wir haben jetzt in der kommenden Woche eine Sitzung, da preisen die Märkte auch mit Wahrscheinlichkeit ungefähr 90% ein, dass eine Zinssenkung kommt. Da würde ich auch von ausgehen. Die Frage ist halt, wie es weitergeht. Also wir sind relativ überzeugt davon, dass wir mindestens noch 4 Zinssenkungen auf 25 Basispunkte sehen in diesem Jahr. Es könnten 6 Zinssenkungen werden, falls die Daten nicht wesentlich besser werden oder auch falls der Zollkonflikt als ein eventueller Zollkonflikt, sagen wir es mal so, mit den USA eskalieren sollte. Dann könnte die EZB sich natürlich bemüßigt fühlen, der Wirtschaft durch weitere Zinssenkungen auf die Füße zu helfen. Frage ist, inwieweit das der Wirtschaft wirklich hilft, um auf Deutschland zurückzukommen. Ich glaube, da müssen wir hier die strukturellen Probleme anpacken. Das hilft der Wirtschaft mehr, als wenn der Einlagenzins oder wenn die Zinsen ein halbes Prozent höher oder niedriger sind. Das wird sicherlich unterstützend sein für die Wirtschaft, Investitionen wieder ankurbeln, auch Immobilien, Häusermarkt wieder ankurbeln, dass mehr gebaut wird. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, dass unsere Regierung das mehr Hausaufgaben machen muss und die EZB wird flankierend da zur Seite stehen. Aber die Frage ist, wie sich halt die Inflation im Jahresverlauf entwickelt. Kommen jetzt die Zölle, mit denen die USA droht, dann ist das natürlich auch inflationsfördernd, wenn wir auch gerade insbesondere Gegenzölle erheben. Vielleicht ganz zum Schluss, denke ich, oder Europa, du hast das Thema Europa angesprochen, ich denke, da muss man einfach auch wieder mehr zusammenarbeiten. Mir ist jetzt als neutraler, an der Seite stehender Nicht-Politiker ein bisschen unklar, warum nicht einfach zum Beispiel Polen, Frankreich, Deutschland, das sind Länder mit großer Bevölkerung. Polen wächst ungemein stark, Deutschland wächst gar nicht. Polen hat EU-Präsenzschaft, Italien und Spanien relativ stark vom Bruttoinlandsproduktwachstum. Warum man sich da nicht zusammensetzt und dann eher versucht, das gemeinsam alles anzukurbeln und dann mit einer Stimme auch gegenüber den USA dann auftreten wird. Ich hoffe, dass das der Fall sein wird. Ich hoffe auch, dass das Ganze nicht so schlimm kommt, wie man das vielleicht vermutet, aber schauen wir mal ab, wir stecken nicht in Donald Trumps Kopf drin.
Wobei wir da auch immer wieder sagen müssen, natürlich kann es durchaus ja Spannungen auch geben zwischen den USA und China. Auch dort hat ja Donald Trump schon entsprechende Zölle angekündigt. Und damit steht ja Europa wieder so ein bisschen in der Mitte, irgendwie zwischen USA, zwischen China. Ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass wir da extrem jetzt unter die Räder geraten?
Ja, das ist ein valider Punkt. Wir sind jetzt doof in so einer Mittellage, weil wir natürlich auch China gerade hier bei uns in Deutschland als Handelspartner sehr starke Verpflichtungen haben. Und es kann natürlich auch sein, wenn die USA China mit massiven Zöllen belegen. Kleiner Seitenschlenker, am Freitag gab es ein Telefongespräch zwischen bald Präsident Trump, also ein paar Stunden wird er Präsident sein, und Präsidentin China. Das soll laut Herrn Trump sehr gut verlaufen sein, was die Märkte momentan jetzt mit einiger Erleichterung aufgenommen haben. Erstmal, was immer das zu bedeuten hat. Aber er hat auch ja schon mal angedroht, dass er Zölle in Höhe von 60% auf alle Waren aus China erheben würde. Was könnte China dann machen? Ein bisschen was haben sie schon gemacht. Die haben schon mal die Exporte ordentlich angekurbelt in den letzten Monaten. Und dann könnte China natürlich die Produkte, die sie in den USA nicht mehr loswerden, bei uns in Deutschland oder in Europa besser gesagt, versuchen da loszuwerden, solange wir nicht auch noch Zölle drauf erheben, wie jetzt bei den Elektroautos ja geplant ist. Also das ist für uns eine sehr ungünstige Gemengelage, weil wir brauchen sowohl die USA als auch China als Handelspartner. Und unter die Räder kommen, da muss man halt wirklich, glaube ich, dann sich als Europa zusammensetzen, gemeinsam eine Strategie entwerfen, mit einer Stimme sprechen, dann ist mal das Handelsblock auch so wichtig, dass man sowohl den USA als auch China die Stirn bieten könnte.
Ja, wir hatten jetzt schon in den USA ein paar Mal angesprochen, Donald Trump, natürlich, er möchte diese Zölle auch im rechtlichen Rahmen verankern, jetzt hat er angekündigt. Jetzt mal Hand aufs Herz, dieser ganze Streit über Strafzölle links und rechts, wird er nicht am Ende des Tages zu so einer Mega-Inflation führen?
Ja, könnte durchaus passieren. Also das ist das große Risiko dabei. Alles, was so Donald Trump jetzt rausposaunt hat die letzten Tage, das wäre alles inflationsfördernd. Ich habe jetzt dann heute Nacht gehört, dann erstmal die ersten Maßnahmen wären, was Migration anbelangt. Weniger Migration bedeutet weniger Arbeitskräfte in den USA, bedeutet steigende Löhne. Und diese steigenden Löhne, wenn die Firmen die umsetzen, wird die Inflationsrate steigen. Dann Steuersenkungen werden angekündigt, gerade jetzt zum Beispiel auch für Privatleute auf Trinkgelder. Ich habe, Bloomberg hat mal einen Text geschrieben, von 4 Jahren wären das 250 Milliarden Dollar, die steuerfrei wären. Das ist eine unvorstellbar hohe Zahl eigentlich, aber in den USA ist die Tippkultur ja sehr ausgeprägt. Diese beiden Sachen haben wir und dann kommen die Zölle noch dazu. Also Zölle, da werden wir wahrscheinlich kaum drum herum kommen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt wenige Stunden, nachdem wir das hier veröffentlichen, schon die ersten Erlässe kommen könnten. Er hat ja gesagt, Zölle sind mein Lieblingswort in der englischen Dictionary. Das finde ich total toll. Und früher hat man auch nur so über Zölle den Staat finanziert, nicht über Steuern. Also da müssen wir uns schon mal auf was gefasst machen. Und tendenziell gebe ich dir recht. Das ist auch der Grund dafür, dass wir vermuten, dass die FED in diesem Jahr äußerst zurückhaltend mit weiteren Zinssenkungen agieren wird. Die Zinsen, Leitzinsen sind ja auf einem sehr hohen Niveau. Die Renditen kamen auch nicht hoch. Jetzt im Januar, da hatten wir 30-jährige Renditen ja teilweise kurzfristig bei 5,0% gesehen. Also das ist ein Szenario, was die Märkte durchaus auf dem Schirm haben. Dann kursieren ja unterschiedliche Zahlen. 4 Jahre Trump könnte bedeuten zwischen 7 oder 12 Billionen zusätzliche Staatsverschuldung. Was dann im Endeffekt auch irgendwie alles zusammenpassen würde. Also Mega-Inflation würde ich nicht sagen, da ist die FED vor. Gibt da schon die ersten Stimmen, die sagen, der nächste Schritt der FED wird in Zinserhöhung sein, was ich mir jetzt nicht so schnell vorstellen kann. Aber die FED wird da agil sein, denke ich mal. Und ich gebe dir recht, dass das durchaus in jeder Beziehung inflationsfordernd sein wird. Nicht unbedingt Mega-Inflation, aber doch auf Niveaus, die unangenehm hoch sind.
Ist immer schwierig, sage ich mal, wenn man so über Jahresprognosen spricht, Euro-Dollar. Wir wissen alle, dass ein bisschen, sage ich mal, in die Glaskugel gucken. Trotzdem würde es mich mal ein bisschen interessieren, dein erwarteter Trend. Auf der einen Seite hast du gerade gesagt, ja, ein bisschen abwarten, was die FED macht, auch was bei Trump passiert. Eher mal auf der Zinserhöhungsseite. In Europa hatten wir darüber gesprochen, dass vielleicht die Wirtschaft zwar strukturelle Probleme hat, aber vielleicht auch ein kleines bisschen hilfreich sein kann, wenn die Zinsen noch ein bisschen runtergehen. Das heißt, diese Zinsdifferenz wird zwischen Europa und den USA könnte durchaus größer werden. Und wenn ich richtig verstehe, die Wahrscheinlichkeit, dass es größer wird, ist höher, als dass sie geringer wird. Heißt natürlich auch auf eine Aufwertung des US-Dollar gehst du momentan, richtig?
Genau, da gebe ich dir allem, was du gesagt hast, jedes Wort von dir 100% korrekt. Da marschieren wir in die gleiche Richtung und dann sprechen mit einer Stimme. Das Einzige, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Parität, wir waren jetzt bei 1,71 ungefähr rum, wenn ich mich nicht täusche, in der vergangenen Woche gab es so einen schnellen Sturz des Euro-Dollar-Kurses. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Parität einfach, die will der Markt sehen, dass wir da durchaus mal handeln und in extrem ungünstigen, also wirklich extrem ungünstigen Umständen, wenn Trump die Zinskeule massiv rausholt, so wie Godzilla damit drauf rumschlägt auf uns in Europa, dass dann auch der Euro-Dollar-Kurs Richtung 98 oder 95 gehen könnte, ist aber nicht jetzt mein Basisszenario. Es gibt einen Aspekt, der vielleicht dagegen sprechen könnte, ist, dass der Markt das ja alles schon eingepreist hat. Der Markt weiß ja, der handelt ja die Zukunft. Ich würde schätzen, dass wir schon so der Euro-Dollar-Kurs wäre, vielleicht nicht bei 1,03, sondern bei 1,06, wenn nicht Donald Trump jetzt ins Weiße Haus käme, sondern Kamala Harris. Da ist schon eine Risikoprämie eingebaut. Der Markt dürfte strukturell Euro gegen Dollar ordentlich short sein, sodass also irgendwas, was jetzt als Erleichterung aufgefasst werden könnte, zu einer schnellen und auch recht robusten Gegenbewegung führen könnte im Euro-Dollar-Kurs. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, wir sollten in den nächsten Monaten, gerade in dieser Phase der Unsicherheit, bis vielleicht im Sommer dann sich der Pulverdampf so ein bisschen verzinkt und der Markt weiß, wo der Zoll- und Handelspolitikhase hinläuft in den USA, dass wir in der zweiten Jahreshälfte ein Potenzial haben, wieder, dass der Euro sich zum Dollar wieder erholt, aber kurzfristig spricht eigentlich alles für den US-Dollar.
Ja, Michael, lass uns mal zum Schluss noch mal wieder Richtung Europa gucken, Richtung Großbritannien. In Europa haben wir ja gesehen, relativ starken Verkauf von Anleihen, wobei gerade die britischen Staatsanleihen die Rückgänge angeführt haben. 10-Jahres-Renditen in Großbritannien mit knapp 4,79% höchster Stand seit 2008. Die 30-jährigen Renditen sind bei 5,35 gewesen, höchster Stand seit 1998. Diese Situation führt zu ein paar Parallelen zur Krise von 2022 unter Liz Truss zurück. Das Pfund fiel gegen den Dollar leicht auf den niedrigsten Stand seit November 2023. Das ist ein bisschen die Frage, die man sich stellen müsste, wie reagiert jetzt die Bank of England? wird es wie erwartet weitere Zinssenkungen geben oder wie sehen da momentan aus deiner Sicht die Prognosen aus?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, Sebastian. Vielen Dank, da haben wir uns letzte Woche sehr intensiv darüber unterhalten und so drei Analysten, fünf Meinungen. Ist sehr, sehr schwieriges Thema. Aber wichtig ist, das erwähnt, der Euro-Pfund-Kurs, der sah ja lange Monate so aus wie so ein, wenn man da im Krankenhaus wäre, wie so ein waagerechte Linie, da würde man sagen, Patient ist im Exitus, da ist keine Wolle mehr drin, gar nichts. Jetzt auf einmal geht's wieder los. Das Thema haben wir im Spätsommer 2022 schon mal gehabt, das Thema Staatsverschuldung, nach oben schießende Renditen, Pfundschwäche, aber ganz ehrlich gesagt, damals war es schon wesentlich massiver. Ich glaube, das Cable, also der als Pfund zum US-Dollar war von 1,20 rum auf 1,3 oder sowas gefallen. Das waren Bewegungen, die haben wir diesmal nicht gesehen. Also das Ganze ein bisschen gesitteter vonstatten. Ich denke, um auf deine Frage zu kommen, ja, Zinssenkungen werden kommen. Die Frage ist, in welchem Ausmaß, weil die, wir haben letzte Woche jetzt Verbraucherpreisdaten gesehen und auch andere Daten zu den Preisen in England, die etwas unter den Erwartungen lagen, was jetzt ein bisschen Erleichterung reinbringt, der Bank of England. Ich vermute, dass bei der nächsten Sitzung durchaus oder wahrscheinlich eine Zinssenkung kommen wird, 25 Basispunkte. Die ist jetzt, glaube ich, übernächste Woche. Und dass dann man erstmal schaut, wo sich auch im Verhältnis zu den USA, Großbritannien ist zwar nicht EU, aber Großbritannien wird sich da vielleicht nicht wegducken können. Gerade Elon Musk hat ja so eine Privatfehde schon mit dem Premierminister Starmer eröffnet. Ich weiß nicht, was der Elon Musk da zu sagen hat, ob er in die Wirtschaftspolitik auch eingreifen darf. Aber es ist auch ein Thema, was wahrscheinlich an Großbritannien auch nicht vorbeigehen wird. Und dann ist die Frage, ob sie ähnlich wie die EZB jetzt dann massiver Zinsen senken werden oder nicht. Ich denke mal, die Inflationsrate ist dazu noch ein bisschen zu hoch. Da wird man das beobachten wollen. Vielleicht kommt dann eine pro Quartal erstmal nochmal, gucken wir mal weiter. Also der Zinssenkungspfad, also die Zinsentscheide werden kommen, die Zinsen werden weiter gesenkt werden. Und dann muss man mal gucken, ob das wird der Wirtschaft nicht unbedingt weiterhelfen. Wir haben auch dann Energiepreise sind wieder gestiegen, mehr neu, die dürften auch bei der nächsten Runde dann im April weiter steigen, also eine ungünstige Gemengelage. Ich denke, der Ball liegt jetzt auch bei der Regierung in Großbritannien, die hat die Märkte überschreckt, du hast es gesagt, Renditen sind da oben geschossen. Es ging um das Thema Staatsverschuldung, die nicht adäquat gegenfinanziert sein könnte aus Sicht der Märkte, formulieren wir es mal so. Und da muss sich halt die Frau Heaves als Schattkanzlerin Gedanken machen, ob sie entweder Ausgaben kürzt, Einnahmen erhöht, also sie hat ja schon die Unternehmen mit einigen Abgaben bestraft, in Anführungszeichen, die jetzt nicht so gut ankamen in den Märkten. Da muss also das Thema, der Fokus wieder auch, wie bei uns in Deutschland eigentlich auch, mehr zur Wirtschaftspolitik gelegt werden. Auch vielleicht Investitionen ankurbeln, gucken, dass der Arbeitsmarkt sich etwas entspannt und dann denke ich mal, dann könnte auch Großbritannien in die Kurve bekommen.
Ja, Michael, vielen Dank für dein heutiges Update. Ich denke mal, die nächsten Tage werden extrem spannend sein. Alleine die Frage, was Donald Trump jetzt am Anfang dann doch aktiv sofort umsetzt, kann ja durchaus dazu führen, dass die Volatilitäten eventuell an den Märkten auch nochmal wieder ansteigen, stärker ansteigen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall in nächster Zeit noch viel wichtiger, aufmerksam zu sein. Und von daher nochmal vielen lieben Dank für das heutige Update.
Ich danke dir, Sebastian. Sehr gute Fragen und ja, war mir eine Freude. Dankeschön.